Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst ja, wir beschäftigen uns immer in einer vierteiligen Serie mit einem Überthema. Das Überthema ist momentan Vorfeldorganisationen für die nächsten vier Podcasts. Was sind überhaupt Vorfeldorganisationen? Das sind im allgemeinen österreichischen Sprachgebrauch Organisationen, die in irgendeiner Art und Weise mit einer Partei zu tun haben. An den Mikros für euch sind heute
Franz,
Dieter,
Monika
und Axel. Ja, Vorfeldorganisationen. Wozu braucht man sowas überhaupt, wenn man ja eine Partei hat?
Naja, also grundsätzlich ist es eine berechtigte Frage, weil schlussendlich hat das ja, im europäischen Ausland gar keiner, was das überhaupt für einen Sinn hat, warum das notwendig war und warum das überhaupt initiiert wurde, das überhaupt haben zu wollen. Es hat eine historische Ursache. Wir haben die Situation, wenn wir zurückblicken, 100 Jahre, dass Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen worden sind. Warum wurden sie ausgeschlossen? Weil sie Arbeiterinnen und Arbeiter waren. Das heißt, sie wurden von den Bürgerlichen aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, man hat sie einfach nicht mitpartizipieren lassen. Und somit ist es notwendig gewesen, eine Organisation selbst zu schaffen, um hier die Bereiche des Lebens auch abzudecken für die arbeitenden Menschen. Und das hat sich in der Historie weiter so fortgepflanzt und im Endeffekt gibt es diese Vorfeldorganisationen nach wie vor. Wir werden ja im Zuge dieser Podcast-Serie auch noch über den Sinn und Zweck dieser Vorfeld- und Nebenorganisationen sprechen, aber die historische Ursache war, dass wir einfach nicht mitmachen durften. Und das ist die Historie, und deswegen gibt es das Ganze. Das versteht ja kein Deutscher, warum es bei uns einen ÖAMTC und einen ARBÖ gibt. Ja, weil dort gibt es den ADAC, Schluss aus, fertig. Und ein paar private.
Ein Monopol.
Ja, fast. Aber dass es hier eine ideologisch geprägte Organisation gibt und davon sogar zwei, das ist durchaus schwierig nachvollziehbar im europäischen Ausland. War aber in Österreich richtig und wichtig, dass man das angegangen ist, um den Menschen in allen Bereichen ihres Lebens eine, wenn man so sagen möchte, eine Heimat zu bieten oder eine Möglichkeit der Gestaltung, eine Möglichkeit des Mitmachens, eine Möglichkeit der Partizipierung, der Freizeitgestaltung, des politischen Lebens, also alle Bereiche des Lebens abdeckend. Ja, und deswegen gibt es das einfach.
Du hast gesagt, vor 100 Jahren, 1924?
Nein, natürlich nicht. Das hat schon früher begonnen, ja, das ist schon richtig. Es war eine abgerundete Zahl.
Naja, wobei, du musst ja sagen, es geht ja nicht nur um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Nicht? Völlig richtig, du hast gesagt, quasi das Bürgertum hat gesellschaftliche Strukturen, Freizeitaktivitäten, was auch immer. Auch schon Automobilvereine, weil du das ja mit ADAC gebracht hast. Das war für die Arbeiter natürlich nicht möglich. Aber es geht ja schon sozusagen viel weiter zurück. Das heißt also, die einfachsten Dinge wie schon die Unterstützung für die Arbeiterinnen und den Arbeiter, der in Not kommt. Ja. Ob das jetzt gesundheitlich ist oder sozusagen wirtschaftliche Not, weil er halt seinen Arbeitsplatz verliert. Oder auch ganz einfach die Frage der Bildung, ne, die ja wie immer wesentlich war für die Arbeiterinnen und den Arbeiter, da war das nicht möglich, da teilzunehmen oder sich weiterzubilden, bis auf das wenige, was halt das Kapital zulassen hat. Nicht? Und so gesehen haben sich ja die ganzen Organisationen, Vorfeldorganisationen, schon viel früher gebildet.
Du sprichst jetzt besonders die Bildungsvereine und die Unterstützungskassen an,
ganz oder? Ganz genau.
Ja. Weil ja die Unterstützungskassen hat es ja schon gegeben, bevor es überhaupt eine Arbeiterklasse gegeben hat. Irgendwie. Die haben ja die Gewerkschaften
in ihrem Bewusstsein Arbeiterklasse,
nicht? Nein, auch im faktischen Sinn. Ja. Die Bergleute waren ja alles Selbstständige. Das ist ja der ursprüngliche Begriff von Gewerkschaften. Das kommt ja von Gewerkschaft, also eine wie Mannschaft quasi, wo verschiedene Leute irgendwie als Gruppe von Selbstständigen zusammengereist sind und sie von Bergwerk zu Bergwerk.
Vom Bergwerksbesitzer abhängig. Nicht? Also so gesehen
waren die selbstständige
Mengen, die dort gearbeitet haben, natürlich vielleicht auch im selbstständigen Status in Anführungszeichen, aber Fakt ist, dass sie das Bewusstsein, dass sie sozusagen die Unterprivilegierten sind und eine Massenbewegung. Aber
das ist doch eine spannende Frage, ob wir jetzt so also, Bruderläden der Bergwerksleute durchaus als Vorfeld und Nebenorganisationen, die ideologisch geprägt sind, bezeichnen wollen oder definieren wollen oder nicht. Das wäre nämlich für mich ein neuer Gedanke. Es ist ja, ich bin dem aufgeschlossen, kann man durchaus machen. Aber die Frage ist ja, wenn wir uns mit Vorfeld- und Nebenorganisationen beschäftigen, die ideologischer Prägung sind, eben den Parteien nahestehend, ob dann diese frühen Formen der Organisation zurechenbar sind.
Sehr interessante Frage im Sinne der Arbeiterinnenbewegung, da die sagen, nein, weil es keine Arbeiterinnenklasse gegeben hat. Aber du hast was viel Wichtiges gesagt, Dieter. Du hast nämlich gesagt, ideologische Prägung. Mhm. Jetzt ist schon ein paar Mal der ABÖ als Beispiel gefallen. Was ist noch am ABÖ noch ideologisch oder politisch? Ich meine, allein der Name spiegelt es nicht mehr wieder. Irgendwie, wenn man daran denkt, dass das A heute eine ganz andere Bedeutung hat wie früher, weil früher ist das A für Arbeiter gestanden und das R für Radfahrer. Und es hat nicht nur ein ABÖ gegeben, es hat ja viele Arbeiter-Radfahrer-Vereinigungen gegeben. Der ABÖ war quasi, wie soll ich sagen, der Dachverband oder der Zusammenschluss. Sogar in dem berühmten Marienthal hat es zwei Arbeiter-Radfahrer-Vereine gegeben. Irgendwie, was allein sagt, irgendwie, wie wichtig solche Zusammenschlüsse waren, weil gerade in der Zeit der massiven Arbeitslosigkeit war halt das die einzige Chance, dass du noch, ich sage mal, Ersatzteile tauschen können hast, zum Radlfahren gehen hast oder was auch immer. Aber was ist da noch am AWÖ, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, was ist an dem noch ideologisch?
Also wenn wir bei diesem einen Beispiel bleiben, wird es wirklich tatsächlich schwierig, weil ja meines Wissens, ohne das jetzt da konkret nachgelesen zu haben, aber meines Wissens die Nähe zur Sozialdemokratie aus dem Statut des ABÖ entfernt wurde. Das heißt also, man findet dort nichts mehr von der Nähe zur Partei und zur Sozialdemokratie. Dennoch glaube ich schon, dass es nach wie vor eine Vorfeld- und Nebenorganisation ist, die reideologisierbar wäre. Ja, das heißt also, wenn wir die Kraft haben, das angehen zu wollen und zu tun, wäre das durchaus denkbar, weil ich glaube, dass es nach wie vor notwendig ist, solche Vereine zu haben, die der Partei und der Ideologie der Sozialdemokratie nahestehen. Aber ich glaube, da werden wir uns eh noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, wie in welcher Form das passieren kann und wie das möglicherweise ausschauen kann. Aber du hast recht, ja, es gibt heutzutage, jetzt, Vorbild- und Nebenorganisationen, die uns ganz nahe stehen, ich denke da an die Sozialistische Jugend zum Beispiel, aber auch Vorbild- und Nebenorganisationen, die sich durchaus über die Jahrzehnte entfernt haben. Und da gilt es, die zurückzuholen.
Wobei ich da schon noch einhaken möchte zu dem, was du vorher gesagt hast, Axel, also für mich sozusagen ist das schon quasi eine ganz nahe Verbindung zu den Bruderläden der Bergarbeiter, die in erster Linie natürlich Unterstützungsleistungen gemacht haben, aber sozusagen in der Entwicklung, in der ideologischen Entwicklung hin zur Arbeiterinnenbewegung, glaube ich, hat das sehr stark damit zu tun. Also ich würde das jetzt nicht sagen, dass das ja im Sinne der Ideologie weit weg war. Weil Fakt ist, dass das jene Gruppen waren, die für sich selber sozusagen quasi arbeiten haben müssen und die Werte der wenigen geschaffen haben, die Besitzer der Bergwerke waren. Nicht? Oder auch andere spätere Unterstützungsvereine, Unterstützungskassen in größeren Betrieben oder so. Nicht? Also,
naja, ideologiegeschichtlich natürlich irgendwie, nicht umsonst leitet sich der Begriff Gewerkschaft noch immer aus dieser Tradition ab irgendwie. Es war halt keine Vorfeldorganisation, weil es keine Partei gegeben hat, ja, also hat es keine Vorfeld geben können.
Die Partei hat es ja dann lange nicht gegeben, wenn es jetzt rein von der Partei ausgeht. Nicht? Also der politische Arm aus den Arbeitervereinen, aus den Leservereinen, die es gegeben hat, weil man sozusagen nirgends lesen hat können, oder aus den Unterstützungsvereinen oder von mir aus auch aus den quasi Tourenvereinen, ja, das ist hat sich dann später entwickelt, der politische Arm. Aber de facto hat sich dort sozusagen der ideologische Weg sozusagen abgezeichnet, nicht? Oder entwickelt. Ja.
Jetzt haben wir ein bisschen probiert, zum auszufinden, wozu braucht man überhaupt Vorfeldorganisationen. Da ist kommen irgendwie, um quasi von der Wiege bis zur Bahre das Leben der Menschen zu erleichtern. Ich würde jetzt auch hinzufügen, durchaus auch schöner zu machen, ihnen auch Dinge zu ermöglichen, die sie nicht kennen, wie richtig gesagt worden ist, ausgeschlossen worden sind, irgendwie, wenn ich zum Beispiel denke, irgendwie an Kulturvereine, die es gegeben hat.
Oder wir sind so. In zeitlicher Nähe, das ist der Fußball-EM.
Ja, total passend, total passend.
Der Fußball ist ja ein wunderbares Beispiel für diesen Ausschluss, den es gegeben hat. Also es war ja Arbeitern, Tagelöhnen, Arbeitslosen oftmals verboten, in den bürgerlichen Vereinen Mitglied zu sein. Also ohne jetzt da irgendwie die Leistungen der Vienna zu schmälern, aber die Vienna, die First Vienna Football Club, ja, haben sich ja damit gebrüstet, sogar etwas Besseres zu sein und haben genau denen die Aufnahme verwehrt. Und da ist es natürlich völlig logisch, dass es Arbeitervereine dann gegeben hat, wo sich die Arbeiter dann organisiert haben. Nur den Fußballvereinen wurde dann das Mitspielen in den bürgerlichen Ligen verwehrt. Und so hat es tatsächlich ein, zwei Jahre oder gar drei, weiß ich jetzt nicht, eigene Arbeiterligen gegeben, wo dann die Arbeitervereine sich organisiert haben, parallel zu den bürgerlichen Vereinen oder den bürgerlichen Ligen. Also das heißt, dieser Ausschluss hat System gehabt. Also okay, organisiert euch halt dort, aber dann dürft ihr trotzdem nicht mitspielen.
Aber also absolut. Das, was im wirtschaftlichen die Trennung war, sozusagen war auch im normalen gesellschaftlichen Leben die Trennung und auch in der Freizeit, in den, nicht, in den genau. Sportaktivitäten.
Ja, ja. Also nur am Fußball sieht man es halt so schön.
Ja, natürlich, das ist keine Frage. Ja. Also es gibt ja neben dem formalen Grund, nicht Mitglied werden dürfen, hat es natürlich auch einen materiellen Grund geben, irgendwie, wie immer mehr und mehr Meisterschaften kommen sind. Ich meine, der Graf Bobby und der Kapitalist hat es sich leisten können, den ganzen Tag zu kicken und hat dementsprechend einen massiven Trainingsvorsprung gehabt. Das heißt, irgendwie als Hacker, der nach einer 80-Stunden-Woche vielleicht am Sonntag noch die Kraft gehabt hat, irgendwie 2 Stunden am Platz zu bolzen, hast einfach rein spielerisch keine Chance gehabt irgendwie. Da ist es auch um materielle Fragen gegangen irgendwie. Deswegen ja eigentlich die Entwicklung des Profifußballs aus der Arbeiterinnenbewegung gekommen ist, damit der Hacker und Hackerinnen eine Chance haben, Meisterschaften zu gewinnen oder Cups oder was auch immer irgendwie, ja, nämlich im Wettbewerb bestehen zu können.
Aber wie der Franz richtig sagt, also der Fußball ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das darzustellen, aber es hat sich in allen Lebensbereichen halt abgespielt. Ja. Ja. Und egal, ob das jetzt der Sport ist, die Kultur, die Bildung, nun auch nicht, man hat halt Arbeiterinnen und Arbeiter in allen Bereichen versucht, an den Rand zu drängen. Weil aus der Ideologie des Bürgertums her ist es natürlich auch völlig nachvollziehbar, weil die geistigen Eliten haben die Geschicke des Staates zu lenken und das gemeine Proletariat hat verflucht, doch mal dankbar zu sein. Das war so quasi die Denke. Und da ziemt sich's nicht, sich selber zu engagieren oder weiterzubilden oder gar vielleicht Ideen zu entwickeln oder sich zu organisieren. Das ist alles furchtbar. Ja. Handwerk, Brauchtumspflege, das ist in Ordnung, aber alles andere soll ja nicht passieren, weil sonst könnte man ja wirklich auf depperte Ideen kommen.
Ja, deswegen waren die Unterstützungskassen schon ein Problem, weil die in gewissen Weise wirtschaftliche Unabhängigkeit, abgesehen davon, dass ich jetzt die Leute unterstütze, auf uns gekommen sind, nicht? Also, waren ja schon ein Problem, nicht?
Du hast vorher, Dieter, interessanterweise die Kultur erwähnt. Auch da gibt es natürlich die materielle Frage irgendwie. Ja, weil ich meine, auf Volksopernkarten hat sich vor 100 Jahren wahrscheinlich kein Hackler leisten können irgendwie oder keine Hausangestellte oder was auch immer irgendwie. Worauf ja damals irgendwie auch die Arbeiterinnenbewegung mit der Gründung eigener Kulturvereine reagiert hat, die einerseits natürlich selbstständige Veranstaltungen, die leistbar waren für Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, die der Arbeiterinnenklasse auch die Möglichkeit gegeben haben, sie eigenständig kulturell auszudrücken, indem sie Instrumente gelernt haben, indem es Arbeiterschriftstellervereine gegeben hat, Lesevereine etc. pp. Aber natürlich in letzter Konsequenz auch den Schritt gegangen sind, mit manchen Kulturveranstaltern, die sonst nicht leistbar gewesen wäre, Verträge abzuschließen, dass sie ein bestimmtes Kontingent von Karten zu einem günstigen Tarif kriegen, den sie Hackler und Hackerinnen leisten
können. Ein kleiner Sidestep. Es gibt seit einigen Jahren, fast ein Jahrzehnt, glaube ich, im VÖGB, im Verband Österreichischer Gewerkschaftlichen Bildung, dieses Konzept der Kulturlotsinnen, das genau dieses Prinzip verfolgt, ja, Betriebsrätinnen und Betriebsräten zu ermöglichen, für die Belegschaften vergünstigte Kulturangebote zu vermitteln, was eine großartige Sache ist, wo auch die Stadt Wien hier Fördergeber ist, unter anderem.
Aber jetzt haben wir natürlich nicht schon. Zuletzt ist ja das Volkstheater, wenn man das genau betrachtet, auch so eine Entwicklung, die ist also von aufgeklärten Bürgertum gegründet worden ist, um sozusagen Kultur auch in die Vororte der Arbeiterschaft zu bringen. Ne?
Wir sind jetzt mitten im Leben, aber in Wirklichkeit beginnt ja das Leben mit der Kindheit irgendwie. Was gibt es denn für Vorfeldorganisationen für Kinder oder die Eltern was bringen?
Naja, also man hat natürlich Kinderfreunde, logischerweise, Rote Falken.
Rote Falken, genau. Ja.
Es gibt die Vorfeldorganisation der sozialistischen Jugend. Wir haben interessant ist, ob die junge Generation zuzählbar ist, weil sie ja eigentlich ein Parteireferat ist und keine Organisation als solches, sondern eine Struktur innerhalb der Partei. Habe ich was Entscheidendes vergessen?
Das ist die Frage, was entscheidend ist.
Naja, ich würde mal sagen, es gibt die politischen und die weniger politischen Vorfeldorganisationen irgendwie, aber Kinderfreunde ist total ein gutes Thema, weil natürlich irgendwie Kinderfreunde sind für mich eines der wirklich guten Beispiele, wo du einerseits noch wirklich den politischen Charakter hast, die sich einfach politisch total einmischen, irgendwie, wenn es um Kinderrechte geht, aber auf der anderen Seite natürlich ganz konkrete Angebote zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Kindergärten. Mhm. In Wien zum Beispiel der zweitgrößte Träger nach der Gemeinde Wien selber.
Mhm. Ja, stimmt. Ja.
Da war ja auch Ziel sozusagen der Arbeiterinnenbewegung, mit den Kindern was zu unternehmen und die nicht einfach wild aufwachsen zu lassen und vielleicht gleich in den Arbeitsprozess zu kommen. Also so wie es bei diesen ursprünglichen Bergwerksarbeitern waren.
Und nicht nur die Betreuungsangebote für die Kinder durch die Kinderfreunde, sondern selbstverständlich auch die Freizeitgestaltung für Kinder durch die Roten Falken.
Ja, und gesellschaftliche Bildung, in dem Sinn. Quasi solidarisches Aufwachsen.
Wobei das wild aufwachsen finde ich ja jetzt fast lustig irgendwie, weil wenn ich an meine Kindheit denke, wir sind wild aufgewachsen irgendwie. Wir waren nur draußen irgendwie und wenn ich mir heute anhöre irgendwie, welche Ängste gewisse Helikoptereltern haben, irgendwie, was ihre Kinder alles passieren kann, obwohl eh jedes ein Handy eingesteckt hat, irgendwie. Also wir waren 10 Stunden am Tag unerreichbar für egal welche Erwachsenen, weil wir halt im Wald waren oder sonst. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein massiver Verlust von Kindheit ist, irgendwie, weil dieses Erlebnis, Pippi Langstrumpf zu sein, ein Stück weit irgendwie, das haben halt viele Kinder, da haben sie überhaupt keine Chance mehr, weil die sind von 7:30 in der Früh bis sie wieder schlafen gehen, sind sie durchgängig betreut und es sind immer Erwachsene dabei, sie sind nie als Kinder allein.
D'accord, aber in der Zeit, wo wir sozusagen die Vorfeldorganisationen, wo die quasi auf das Licht der Welt erblicken, hat ja das meistens einen Grund, einen wichtigen Grund für die Arbeiterschaft. Und das gilt für die Kinder auch, weil was ist ganz früher gewesen, die Kinder sind zum Arbeiten quasi verwendet worden. Und ich spreche das jetzt absichtlich so aus.
Oder alternativ waren Frauen an Kirche, Kinder und Küche gekettet irgendwie und haben eigentlich außerhalb vom Haushalt nichts tun können.
Das heißt?
Weil erst ab einem bestimmten Alter möglich war, dass Kinder überhaupt tackeln.
Ja, also
ganz, 6 Monate altes Kind kannst du nicht ins Bergwerk
stecken. Nein, aber mit 5, 6 Jahren hat man sozusagen im Bergwerk schon zum Arbeiten begonnen.
Nicht? Definitiv.
Die kindliche Entwicklung fordert doch was anderes nicht? Und die gesellschaftliche als die Kinder in dem Alter zu missbrauchen, also auszubeuten.
Die kindliche Entwicklung, das Leben hat mehr Teile, wir werden das nächste Mal genauer drauf eingehen, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ich möchte trotzdem noch festhalten, auch ich war anscheinend eine Zeit lang Pippi Langstrumpf.
Ja, das ist super. Aber wir kommen nur aus einer ähnlichen Generation, ja, irgendwie, stimmt. Auch wenn nicht ganz.
Ich war auch Jetta, hätte ich sagen. Ja.
Das habe ich immer, das hat immer meine Schwester sein. Das hat immer meine Schwester sein müssen. Ich wollte immer schon der Rote sein. Ja, nach dem Herumscherzen über unsere eigene Kindheit, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es mit dem ersten Teil unserer Podcast-Serie zu Vorfeldorganisationen. Das nächste Mal ein bisschen konkreter werden und uns ein paar sozialdemokratische Vorfeldorganisationen im Detail anschauen, wenn wir heute schon auf das Problem eingegangen sind, dass manche nicht mehr so politisch sind, wie wir uns das wünschen würden. Wenn es unseren Podcast hört, wenn er euch gefällt, dann verbreitet es ihn weiter. Das geht von allen sogenannten Podcatcher, das geht von unseren Social Media, das geht von unserer Website auf widerstand.at. Ihr könnt uns natürlich auch an kontakte@widerstand.at Kommentare schicken oder die direkt auf unserer Website hinterlassen. Da freuen wir uns immer unheimlich darüber, weil sie erstens oft nett sind, aber uns zweitens oft auch auf Ideen bringen für neue Podcast-Themen oder das ja auch einfordern. Und damit bleiben wir wieder mal mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.